Cornelia Diethelm, herzlich willkommen hier in der Schmitte zu Ostermundigen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Unser Thema ist digitale Ethik. Steigen wir doch gerade mit rein. Was ist Ethik oder was ist für dich Ethik? Ich meine, das ist eine riesige Geschichte. Ethik ist heute fast überall. Redet man davon. Was verstehst du darunter? Was ist dir wichtig daran?
Mir ist speziell wichtig, so ein kritisches Denken. Weil ich habe das Gefühl, manchmal uns geht es so gut, dass wir so ein in einer Passivität sind, so ein bisschen im Konsumiermodus. Und da müssen wir vielleicht wieder lernen, wirklich uns eine Meinung zu bilden, uns auch argumentativ miteinander auszutauschen und in dem Sinne auch seinen eigenen Kompass schärfen. Also was ist wirklich wichtig für mich, was ist aber auch meine Rolle vielleicht als Teil von der Gesellschaft, was kann ich bewirken am Arbeitsplatz. Und ich glaube, dass im Moment auch so ein bisschen in einer Phase, wo so die Wertvorstellungen oder die Sinnhaftigkeit wieder wichtiger wird.
Du hast es auch theoretisch verankert. Also welche Art von Ethik eine Rolle spielt? Oder bist du da eher quasi pragmatisch offen?
Ja, genau. Das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil, wenn man es nicht quasi studiert hat an der Universität. Mhm. Ich habe wirklich einfach unter anderem dann 10 Jahre bei der Migros gearbeitet und bin dort für die Nachhaltigkeit zuständig gewesen und habe mich so immer mehr mit der Wirtschaftsethik, also mit der Verantwortung von Unternehmen auseinandergesetzt und habe erst eigentlich vor kurzem realisiert, dass mich das immer schon prägt hat, weil selbst in meiner Masterarbeit für mein Studium habe ich eigentlich Diskursethik und Utilitarismus gewählt, aber ich habe gar nicht gewusst, dass es zur Ethik gehört. ja, ich glaube von dem her schon. Ich bin jetzt da, zu dem Thema bin ich sehr aus einer praktischen Sicht gekommen. Ja. Und darum sage ich auch, ist es eher eigentlich ein bisschen ein Kompass, wie wollen wir überhaupt leben als Individuum und als Teil von der Gesellschaft.
Und wie wollen wir leben?
Das ist eine gute Frage. Denke mir, das ist auch ein Ringen und vor allem Spannende halt an diesen ganzen Themen finde ich, dass es nicht so eine Antwort gibt, sondern dass man immer so die einzelnen Fälle oder die einzelnen Themen muss anschauen.
Ist das die Ethik? Was ist die digitale Ethik? Ist ja nicht die Ethik selber, die digital ist? Was muss man darunter verstehen, was digitale Ethik ist?
Genau, also das Gute ist, es ist im Moment noch nicht geklärt. Es ist eigentlich so ein Begriff, einfach so ein allgemeiner Begriff. Und ich wähle den auch sehr gerne, weil ich mir wie sage, die klassische Ethik hat eine lange Tradition, haben wir viele gut qualifizierte Personen, haben wir die Medizin, die das sehr etabliert ist. Aber um eigentlich in einer digitalen Welt können sagen, was sind denn die ethischen Fragen, die wir uns stellen müssen, oder was ist unsere eigene Haltung zu einzelnen Themen, müssen wir eben Geschäftsmodell verstehen. Wir müssen wissen, was mit Daten möglich ist. Wir müssen ein bisschen das Grundverständnis haben, was gibt es für neue Technologien, wie vielleicht künstliche Intelligenz, Internet of Things, Robotik. Also wenn man das nicht kennt, kann man sich auch schlechte ethische Fragen stellen. Und da haben wir halt ein bisschen ein Vakuum, dass sehr viele, die halt jetzt ein bisschen den klassischen theoretischen Weg machen, die werden natürlich auch immer noch an Lehrstühlen ausgebildet, wo die Personen tief irgendwie innerhalb von der Geschichte von der Ethik verankert sind und ihre Spezialgebiet haben. Aber jetzt ist man zum Glück am Umrüsten. Und das führt vielleicht dazu, dass viel mehr Leute eigentlich sich aus der Praxis im Moment mit der Ethik im digitalen Raum auseinandersetzen, weil sie halt dann einfach aus der Praxis wissen, was mit Daten in der Wirtschaft vor allem schon alles gemacht wird.
Jetzt ist Ethik etwas, was schon seit Jahre, Jahrzehnte wieder gefordert wird in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik. Warum kommt das jetzt gerade so viel stärker auf? Oder meinen Sie nur, dass das so wieder stärker in den Fokus kommt?
Ja, ist eine gute Frage, warum das so ist. Man sagt ja, wie immer, die Jüngeren sind so auch sensibler wieder auf diese Sachen. Also ich weiss noch, als ich in der Migros war, haben wir das Gefühl gehabt, bei gewissen Sachen halten wir sich raus. Das ist politisch. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen vorbei. Das haben wir jetzt eher, das ist ein bisschen Opportunismus, oder? Also auch sich nicht äußern ist eine Haltung. Und da tut die junge Generation eigentlich eher, dass man wieder klasse, also dass man wirklich prägnant Stellung nimmt dafür oder dagegen, dass sie einfach die Klärung möchten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im Moment halt so auch ein bisschen in einer Zeit sind, wo wir sehr viele Sachen haben, die uns auch vielleicht Angst machen. Also ich glaube, die ganze Umweltthematik, dass wir über unsere Verhältnisse leben, das kann manchmal schon beängstigend sein. Oder? Wir können das ganz lange wegdrücken und plötzlich kommen wir nachher die Fakten und die wird eigentlich, alle Jahre werden die ein bisschen schlechter. Das regt einem schon auch an, vielleicht etwas zu ändern. Und jetzt sicher auch aus aktuellem Anlass vielleicht auch wieder Krieg weltweit, wo man vielleicht das Gefühl hat, es hat eine sichere Zeit gegeben, jetzt ist wieder viel Unsicherheit. Und vielleicht auch natürlich ein gewisser Luxus, dass es uns sehr gut geht. wir haben mehr Zeit, um uns natürlich zu bilden, um uns Gedanken zu machen, um mit Menschen zu reden. Und das führt vielleicht auch dazu, dass wir halt uns nicht mehr quasi darum kümmern müssen, etwas zu essen zu haben, sondern wir haben wirklich auch Zeit, uns zu bilden, unsere Meinung zu machen, etwas zu machen, was uns gut tut.
Jetzt, du sagst, gerade die Jüngere, aber vielleicht generell die Gesellschaft wird wieder stärker auf die Werte geschaut oder auf bestimmte Haltungen, wie du gerade gesagt hast. Hat es denn nicht auch Gefahr, dass man anfängt zu moralisieren? Sagt, so genau muss es sein, aber eigentlich Ethik wäre ja eigentlich etwas Offenes. Also, dass man die Frage offener lässt, als gegen zu sagen, was richtig oder falsch ist.
Ja, das ist eine ganz gute Differenzierung, weil die meisten, wenn sie Ethik hören, dann springen sie weit weg, weil sie sagen, oh, jetzt kommt wieder der Moralfinger. Und Ethik ist wirklich eigentlich die kritische Reflexion, mit welchem Handeln, basierend auf der Moral, haben wir es überhaupt zu tun. Es ist eigentlich die Wissenschaft, das ist etwas Abstraktes. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie mit einer Helikopterperspektive. Man tut wirklich rauszoomen und tut das ein bisschen unabhängig probieren anzuschauen. Und von dem her, wie du richtig sagst, hat eigentlich Ethik nichts mit Moralisieren zu tun.
Ich habe das jemand erlebt, wenn man über ethische Fragen geredet hat, über Werte geredet hat, dass man den Vorwurf hat bekommen, das ist etwas für die Kirche. Mhm. Aber das hier ganz sicher nicht der Wirtschaft. Mhm. Also quasi bleibe ich fern mit dem. Mhm. Erlebst du solche Reaktionen auch?
Ja, also zuerst habe ich das Gefühl, alle sind gerade fasziniert, wenn man das Wort ins Maul nimmt. Ich glaube, es gibt bei vielen eine Faszination oder ein Grundinteresse. Aber das andere ist sicher auch so, dass gewisse Leute sagen, das ist mir viel zu abstrakt und eben da wollen wir uns wieder irgendwie sagen, was wir machen. Ich habe aber auch dort das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen Verteidigungshaltung ist. Also neben Nichtwissen sicher auch so ein bisschen vielleicht Unsicherheit. Man macht etwas vielleicht nicht so, wie man es selber sich vorstellen würde. Und dann ist man auch nicht bereit, sich eigentlich so ein bisschen mit sich selber zu konfrontieren oder sich der Kritik auszusetzen. Und ich glaube wirklich, wir haben ein bisschen verlernt zu argumentieren. Das ist vielleicht so ein bisschen, wir sind so in einer individualistischen Gesellschaft, wo es uns so gut geht, dass eigentlich jeder findet, lass mich in Ruhe, ich weiss schon, was für mich gut ist. Aber ich meine, Corona hat es auch gezeigt, wir sind ein Teil von einer Gesellschaft, wir profitieren von einer Gesellschaft, aber wir müssen auch wir sind Teil von einer Gesellschaft und haben dort auch eine gewisse Rolle. Und ich glaube, das geht manchmal ein bisschen vergessen.
Und erlebst du in den Kursen, wo du gehst, wo du verantwortlich bist, oder in den Beratungsgesprächen, die Offenheit da, oder ist es schnell gerastet, irgendeine bestimmte Richtung, die man dann doch möchte gerne durchboxen oder einfach pflegen?
Also bei der Beratung, dort habe ich wirklich das Privileg, dass es dann natürlich die sind, die schon sensibilisiert sind, die wahrscheinlich intern auch dafür den Boden parat machen. Aber darum bin ich auch froh um die Weiterbildung, um die Referate, die ich halten kann, oder um die Weiterbildungen, wo ich das Thema reinbringen kann. Dort merke ich schon, dass es gewisse gibt, wo ein extremer Widerstand da ist, wo mit dem nichts anfangen können und wo aber eigentlich auch gar nicht erst zulassen. Sie wissen von Anfang an schon, dass das für sie nichts ist.
Ja. Weißt du, warum? Warum die Haltung kommt? Das ist nichts für mich. Ich muss über das nicht nachdenken.
Ich glaube, es ist schon eine Unsicherheit. Man hat nicht Lust, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Oder man hat auch gar nicht Lust, irgendwie zu diskutieren. Das ist, also, wenn man aus den Geisteswissenschaften kommt oder aus den Sozialwissenschaften wie ich, dann haben wir dort vielleicht einen näheren Bezug, als wenn man vielleicht einen praktischen Weg gemacht hat und vielleicht in einem Job, sagen wir mal zum Beispiel Marketing, wo dann vielleicht je nach Unternehmen man sehr einseitige Anreize hat, oder in einer Branche, die sehr auf Risiko basiert und man dann dort halt schon 20 Jahre war, dann ist wie vielleicht eine Deformation professionell, dass man den Schirm wie zutut.
Ja. Also so das erste Abstecken vom ethischen Rahmen, da gibt es noch mehr, wir werden sicher noch darauf zurückkommen. Jetzt digitale Ethik, nehmen wir noch den Digitalrahmen. In welchem Zusammenhang redest du von Digitalisierung oder digital in der Ethik? Meine Digitalisierung ist so ein breiter Rahmen, das geht so weit. Wo setzt du an oder wo setzt digitale Ethik an?
Genau, das merke ich immer, wenn ich plötzlich ein Telefon bekomme irgendwie mit einem Spezialgebiet, wo sie dann sagt, ja, sie möchten doch digitale Ethik. Und dann sage ich, ja, das stimmt eigentlich schon, aber die ganze Breite kann ich auch nicht abdecken. Ja, ich würde auch sagen, ich habe sicher in einer Unternehmensperspektive, dass ich schaue, was ist die Verantwortung der Unternehmen, weil ich das halt ein bisschen von der klassischen Welt her kenne. Ich weiss ein bisschen, wie Unternehmen ticken und was man da für eine Einflussmöglichkeit hat. Und bin halt auch überzeugt, dass sie natürlich im Moment vor allem Daten nutzen und dass sie vor allem auch Lust haben, neue Technologien einzusetzen. Mhm. Also von dem her kann ich schon mal sagen, ich bin sicher nicht so, ich habe nicht so den Ansatz, der von einer NGO kommt, oder ich habe auch nicht den Ansatz, der wissenschaftlich etwas in jedem Detail untersucht, sondern ich möchte wirklich die Wirtschaft befähigen, dass sie ihre Verantwortung erkennen. Das ist mal der erste Punkt, das ist nicht bei allen so. Und nachher, dass sie sie auch warnen können. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie einen Bruch zur Gesellschaft machen, also dass sie wissen, was sind die Anforderungen an uns, oder welche Verantwortung haben wir in der Gesellschaft, oder auch, wo können wir vielleicht auch mit der Wissenschaft zusammenarbeiten.
Kannst du eine Situation schildern, warum ein Unternehmen, ein Geschäftsführer oder eine Unternehmerin auf dich zukommt und sagt, was wir brauchen, die. Wir müssen, können wir selber nicht weiter?
Ja, das kann zum Beispiel ein Unternehmen sein, das sagt, wir machen viel mehr mit Daten, wir nutzen die besser. Wir haben auch Lust, im Bereich künstliche Intelligenz gewisse Pilotprojekte zu machen. Und wir wollen keine Fehler machen. Wir sind das Verantwortungs-
Fehler wären was?
Reputationsfehler. Wir wollen nicht negativ in die Schlagzeilen kommen. Mhm. Und dann sagen sie, wir möchten gerne, dass du zum Beispiel unseren internen Vortrag haltest oder an eine Klausur kommst, um zu sensibilisieren, um was geht es. Damit wir nachher ein Okay haben, wir machen eine Ethikrichtlinie. Und zwar spezifisch für den digitalen Raum. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn man das Digitale separat behandelt. Aber zum Beispiel so Verzerrung, also die Bias oder auch unfaire Entscheidungen, das sind so klassische Probleme, die wir haben, wenn wir es mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Und darum lohnt es sich, ein Dokument zu machen, das nur aufgrund von was machen wir mit Daten und neuen Technologien, die auf dem basiert. Weil dann kann man das bei allen neuen digitalen Projekten kann man das als Kompass nehmen. Aber das ist eigentlich eine Übergangszeit. In der Zukunft wird man das natürlich zusammendenken. Aber im digitalen Bereich hat man halt weniger Erfahrungen mit dem Problem. Man hat weniger Erfahrungen mit Anwendungsfeldern. Und darum muss man es halt einfach mit einer speziellen Aufmerksamkeit bearbeiten.
Auf die Verzerrung kommen wir dann nachher gerne noch zurück. Wir wollen gerne noch ein bisschen Technologien und wo wir heute stehen und wo es die Reise hergeht. Aber noch einmal zurück zu den Unternehmern oder Unternehmerinnen, die auf dich zukommen. Ist es denn nicht noch ein Marketing-Gag? Sagt, man kann sich schön herschreiben und sagen, man hat daran gedacht und da ist der ethische Gott quasi dazu. Oder ist es, erlebst du es als ehrliches, echtes Bestreben, zu sagen, wir wollen sorgfältig sein?
Ich erlebe es wirklich als echtes Bestreben. Im Wissen aus meiner eigenen Zeit, dass natürlich ein Unternehmen aus ganz vielen verschiedenen Leuten besteht. Das heisst, es kann durchaus auch sein, dass engagierte Leute das könnte intern quasi durchboxen, dass sie einen Auftrag haben, dass auch die Geschäftsleitung findet, das ist eine gute Sache, das machen wir. Und wenn man nachher in der Arbeit ist, dann ist man bei gewissen Sachen verunsichert. Oder? Was bedeutet denn das? Tun wir uns da selber eingreifen? Also Grenzen aufbauen? Könnte das zu einem Problem werden? Sind wir dann vielleicht noch konkurrenzfähig? Nimmt das überhaupt unsere Kundschaft wahr? Also das ist noch schon positiv, wenn man etwas erarbeitet. Es löst sehr viele Fragen aus. Und dann kann es natürlich manchmal im Prozess schon sein, dass es dann stockt, weil jemand dann ein bisschen halt die Füße bekommt und findet, da müssen wir vielleicht gleich noch ein bisschen warten und nicht vorpreschen und dann wird vielleicht etwas sogar auf Eis gelegt. Oder es kann sein, dass man dann in so einer Richtlinie natürlich ein bisschen Zähne zieht. Aber ich sage immer, wir stehen wirklich ganz am Anfang. Also ich glaube, jeder, der etwas macht in diesem Bereich, hat ein Learning und das hilft ihm für die nächste Phase.
So eine Richtlinie, was beinhaltet das? Man, schlussendlich will man mit den Daten, die man hat, Geld verdienen. Es gehört zum Geschäftsmodell. Man will mit der künstlichen Intelligenz weiterkommen als andere. Steht die Konkurrenz. Wie muss ich mir das vorstellen? Was steht denn dort drin? Wo tut man sich eine Art zügeln?
Es ist sehr ein bisschen auf einer abstrakten Leitbildebene, weil es ist halt so der erste Schritt, dass man zum Beispiel sagt, uns ist es wichtig, dass die Autonomie der Kundinnen und Kunden nach wie vor vorhanden ist. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man sich das eben vornimmt. Okay, Autonomie ist etwas sehr Wichtiges. Das ist auch in der klassischen Philosophie oder klassischen Ethik ein ganz wichtiger Wert.
Also Autonomie von wem jetzt? Vom Unternehmen oder von
der
Kunden?
Von der Person, vom Gegenüber. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass man wirklich auch schaut, dass sie Wahlmöglichkeiten hat. Dass man sagt, man zwingt nicht jemanden, dass er zum Beispiel einen Stimmabdruck machen muss, sondern er hat Wahl. Wir sagen ihm, hey, ein Stimmabdruck ist aus unserer Sicht sicherer. Aber wenn du das nicht möchtest, kein Problem, dann tust du nach wie vor halt die Fragen beantworten oder wir arbeiten irgendwie anders zusammen. Und ich denke mir, auch Wahlmöglichkeit ist etwas, das eben nicht nur die Autonomie von der einzelnen Person stärkt, sondern es schafft auch Vertrauen. Wenn jemand mir sagt, es ist an dir zu entscheiden, dann tust du nicht über Biegen und Brechen etwas herbekommen, sondern es zeugt so ein bisschen auch von einer Souveränität. Mhm. Wenn du sagst, ich nehme das ernst, dass der Einzelne selber entscheidet und weiss, was für ihn gut ist, bedeutet das zum Beispiel auch, dass du auf manipulative Praktiken verzichtest. Und dort gibt es sicher einen Graubereich, also so, wo tust du jemanden natschen, ein bisschen fördern und es kommt recht gut als Unternehmen. Und wo tust du wirklich gegen den Kunden arbeiten? Und da geht es eben darum, wirklich zu sagen, es gibt ein paar Praktiken, die sind wirklich gegen den Kunden, da tust du ihn manipulieren und die sind dann ein No-Go, oder? Und so eine Richtlinie hat wirklich auch den Vorteil, dass eigentlich wirklich Best Practice kann man es noch nicht nennen, aber vielleicht wissenschaftliche Untersuchungen, wo man schon weiss, dass das problematisch ist, oder auch Umfragen, wo man weiss, das würde nicht akzeptiert werden, wenn man es so würde antreffen, dass man dort die Sachen berücksichtigt.
Das Vertrauen, der ist ein wesentlicher Faktor. Welches Vertrauen habe ich in einen Kunden, wo ich das, in die Unternehmung, wo ich etwas buche, eine App vielleicht nutzen oder sonst irgendwie mich einloggen. Ist es da nötig, dass man dort eine Art Zertifizierung bekommt? Ich weiss, meine Worte sind geduldig.
Ja, oder? Ist im Moment wirklich noch so ein bisschen in Diskussion. Also wenn man sich ein bisschen schaut mit der Nachhaltigkeit, spricht einiges dafür. Weil man halt einfach sagt, wenn es zertifiziert ist, dann ist es wirklich auch eine unabhängige Sicht. Mhm. Dann ist es auch vergleichbar. Das kann auf jeden Fall helfen. Es eignet sich nicht bei allem, weil zum Teil haben wir es natürlich auch mit Geschäftsgeheimnissen vielleicht zu tun. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg, dass man jetzt eben schon an Zertifizierungen denkt. Es gibt auch schon erste Labels. Es gibt zum Beispiel zwei Labels in der Schweiz. Es gibt das Digital Trust Label, wo, glaube ich, vielleicht ein paar wenige Unternehmen schon haben, wo es wirklich darum geht, einen konkreten Service auf der Website können, mit dem Label zu zertifizieren. Man muss nicht etwa 35 Kriterien erfüllen. Und ein anderes ist auch noch ein Data Fairness Label von Swiss Insights. Das kann man auch dort sagen, ich habe ein gewisses, zum Beispiel ein KI-Modell oder ein Algorithmus und kann auch dort wirklich alle Fragen durchbeurteilen, um zu sagen, okay, das ist eigentlich eine faire Lösung und mit dem Label tue ich das signalisieren.
Das
sind
Schweizer Label oder
das
internationale?
Das sind zwei Schweizer Label, aber also beide können auch im Ausland gebraucht werden. Also vor allem das Digital Trust Label ist explizit die Ambition, ein globales Label
zu sein. Aber es geht nicht etwas von EU aus, zum Beispiel, oder im Rahmen der Datenschutzmassnahmen, also dort quasi noch angehängte solche Regeln auch noch abbilden.
Nein, ich denke mir, das wird wirklich privatwirtschaftlich sein, so wie wir es bei Bio oder Max Havelaar auch haben. Mhm. Aber es gibt natürlich auch all die Zertifizierer, und natürlich auch schon dahinter sind. Also das eine ist durch Labels, das andere sind so Standards, dass man wirklich sagt, du kannst dann das zertifizieren, dass du einen gewissen Standard hast. Also das ist natürlich auch ein riesen Business.
Ja. Ja.
Das ist voll am Laufen.
Okay, und du bist mit drin da?
Nein, ich beobachte das. Ich weiss einfach, was es alles für Initiativen gibt.
Ja.
Genau, weil dann kann je nachdem auch ein Kunde mal sagen, eben, was gibt es in diesem Bereich oder was wäre vielleicht bessere. Es gibt eben Tätigkeiten, die sind nachher wirklich so eher eben im Bereich Datenschutz oder Datensicherheit. Mhm. Andere wie die beiden Labels, die ich gesagt habe, sind dann wirklich auch eher im ethischen Bereich, wo man eben genau die Interaktion anschaut mit dem Kunden, wo eben zum Beispiel keine Manipulation dabei ist. Und dort fängt ja die Fairness an, oder? Dass ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass nicht hinter meinem Rücken etwas gemacht wird gegen mich.
Drehen wir ein paar Jahre zurück. Wie kommst du zu diesem Thema? Wie bist du aufgewachsen? Ist das Thema schon daheim gewesen?
Nein.
Oder wie bist du dazu gekommen?
Genau, das ist eine ganz gute Frage. Weil eigentlich habe ich ja mit Science Fiction und so nie etwas anfangen. Aber vor etwa 5 Jahren haben mich plötzlich die Roboter so extrem davon fasziniert. Ich habe einen Master in Digital Business gemacht, weil ich gewusst habe, ja, so nach 10 Jahren Migros steht jetzt etwas Neues an. Ich habe noch nicht gewusst, in welche Richtung. Und dort habe ich wirklich einen Arbeit geschrieben, zum Beispiel über Roboter. Das hat mich dann sehr fasziniert, wie schnell wir eigentlich eine Beziehung aufbauen, obwohl man wüsste, dass so etwas gar nicht real ist und also wirklich nur eigentlich eine Kiste ist oder irgendein ein Programm in einem Computer. Und vorher hat mich das nie interessiert, also alles, was so sehr zukunftsorientiert ist. Ich bin eigentlich wirklich sehr einfach aufgewachsen, habe eine Lehre gemacht, habe auf dem zweiten Bildungsweg dann Politik und
also
Wirtschaft
studiert. Was hast du
gemacht? HV natürlich,
HV,
wie alle,
ja.
Gell? Genau,
ja. Bei der Migros. Das ist eine gute Grundlage, oder?
Genau, ja. Bei der Migros. Ja. Habe ich das KV gemacht, das war lässig. Also in einem grossen Unternehmen kommt man natürlich so in verschiedene Abteilungen herum. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte aber wirklich so in der zweiten Lehre habe ich eine Krise gehabt und habe wirklich gefunden, irgendwie brauche ich noch etwas mehr. Und habe mich dann angemeldet für die Matur. Es ist so eine neue Maturitätsschule für Erwachsene, hat es im Aargau gegeben. Und habe eigentlich gerade nach der Lehre ein bisschen reisen. Und dann habe ich die angepackt. Und das ist doch super, weil man muss dann die Matur nicht machen, sondern man arbeitet nebenan immer so 50%. Und man weiss einfach, man macht es freiwillig. Ich habe dann auch noch 2 Jahre nur gearbeitet, bevor ich dann studiere. Und wirklich immer neben der Schule immer gearbeitet. Und das ist eigentlich super angenehm.
Und das Studium ist zuerst ist was gewesen?
Also studiert habe ich Politikwissenschaften in Bern. In den Nebenfächern habe ich Betriebs- und Volkswirtschaft gemacht.
Mhm. Ja. Und dann nachher ist wie
dann bin ich im Kanton. Dann bin ich im Kanton gewesen, genau. Das war die erste Stelle nach der Lehre bei der Barbara Eggerienzer. Also in der Bauverkehr-
also Kanton Bern ist das gewesen.
Ja. Genau. Genau, ich bin auch auf Bern gezügelt für Studium, weil ich wirklich gewisse Politik möchte hier machen. Das gehört zu den Sozialwissenschaften und ich habe gefunden, ja, so ein bisschen Statistik tut mir gut. Und jetzt bin ich Gott froh, weil bei künstlicher Intelligenz musst du einfach wirklich wissen, was Statistik ist. Das ist super. Und habe dort auch noch ein bisschen Mathematik müssen machen, das war brutal, aber habe ich auch überlebt. nein, hat mir sehr gut gefallen. Und dann eben im Kanton. Das war sehr spannend gewesen. Wir sind auch ein bisschen Exoten.
Direkt. Hast du was für eine Aufgabe gehabt im Kanton?
Ich bin stellvertretende Generalsekretärin.
Ja. Und das, die macht was?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich kann eigentlich so die politischen Projekte durchs Parlament betreut.
Sagen wir mal so. Vorsichtig sagen.
Genau. Da gehören natürlich auch Ausflüge mit den Politikern dazu, aber natürlich eben immer bezogen auf Vorlagen. Also ich bin zum Beispiel mit ihnen Strassenbauvorhaben anschauen. Und das ist total interessant, weil als ich mich beworben habe, hat sie so gesagt, ja, wenn du jetzt all die Abteilungen anschaust, was findest du am interessantesten? Und da habe ich gefunden, ja, natürlich nachhaltige Entwicklung und Hochbau. Und wo ich gegangen bin, musste ich sagen, der Tiefbau und der Hochwasserschutz haben mich am meisten fasziniert. Oder die Energie. Wir konnten die Energiepolitik noch schreiben. Also das war eine super spannende Zeit gewesen.
Aber einen Weg ins Politische, das hast du nicht wollen?
Lustigerweise bin ich früher schon immer ein politischer Mensch gewesen. Ich hätte mir auch mal vorstellen in ein Parlament. Aber ich glaube, ich bin noch nie so unpolitisch gewesen wie in dieser Zeit beim Kanton.
Wie kommt das?
Es sind extrem spannende Themen, aber die Schwierigkeit ist, wenn du in der Verwaltung bist, willst du Lösungen. Und wenn du im Parlament bist oder in der, ja, oder manchmal auch im Gremium, dann ist das ein Katz-Maus-Spiel. Mhm. Also von dem her musst du nachher einfach ein bisschen das Game spielen. Und darum bin ich dann eigentlich persönlich sehr unpolitisch gewesen, weil du einfach funktionieren in diesem System und du probierst
auch ein bisschen auf Distanz zu gehen, also absichtlich, dass man nicht reingenommen wird in eine politische Richtung. Ja,
ja, also das eine ist, du tust natürlich die Regierungsrätin unterstützen, also auch ihre strategische Kommunikation dürfen mitprägen. Mhm. Und dann hast du einfach eine Führungsfunktion, wo du wirklich wie sagst, okay, sie ist eine SP-Regierungsrätin und da hast du gewisse Sachen, die uns wichtig sind. Ich bin auch SP. Also von dem her, das hat gut geklappt. Aber du tust dich natürlich wirklich in den Dienst von einer Person, von einer Regierungsrätin stellen. Und du tust gleichzeitig aber auch innerhalb von der Verwaltung natürlich mit anderen Abteilungen und mit dem Parlament probierst natürlich Lösungen zu finden. Und von dem her ist es halt wirklich eine Professionalisierung von der Politik. Du bist nicht unabhängig und es geht ja auch nicht um mich, sondern du hast eigentlich wirklich eine Führungsunterstützungsfunktion.
Was war der nächste Schritt nach dem Kanton Bern?
Nachher bin ich zur Migros.
Wieder?
Ja, genau. Das ist, nach der Lehre bin ich dann nach einem Zeitchen wieder zurück.
Aber nur mit Buchhaltung?
Nein, das war super gewesen. Da war ich eigentlich dann ein Stabsteller gewesen vom Herbert Bolliger, also vom CEO im Mikrogenossenschaftsbund. Und lustigerweise haben wir uns nicht persönlich kennengelernt, weil dort, wo ich die Lehre gemacht habe, im Aargau, ist er ja später auch CEO geworden. Und hat, also Genossenschaft Aargau-Solothurn und hat sie mit Bern fusioniert. Das heisst, hat ihm vielleicht gefallen, dass ich schon ein bisschen infiltriert war von der Kultur der Migros. Mhm. Ja, und in dieser Stabstelle war das sehr interessant. Dann konnte ich Nachhaltigkeitspolitik der Migros so ein bisschen systematisieren. Sie haben natürlich starke Werte, hat immer schon sehr viel gemacht, aber es ist halt auch ein bisschen eine Phase gewesen, wo man gemerkt hat, jetzt muss man es auch wieder ein bisschen systematisieren, ein bisschen strategisch neu ausrichten. Und hat dann wirklich das zuerst so ein bisschen im MGB gemacht und nachher Oranges M und das letzte Mikrogrund.
Ist das die Auseinandersetzung mit der Nachhaltigkeit oder der Grund für die Tätig, zu grösseren Interessen? Oder wo ist denn das aufgekommen, plötzlich, dass es immerhin zu einem Beruf wird?
Ja, ich glaube, es ist ein innerer Zufall. Ich habe mich nachher vor allem für die neuen Technologien interessiert, für künstliche Intelligenz und für Robotik. Das hat mich fasziniert. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich noch nicht gewusst, was ich mache. Ich habe nur gefunden, die Schnittstelle Mensch-Maschine, die interessiert mich. Und ich war wirklich eigentlich auf dieser Roboterschiene. Dass eben, wenn etwas blinkt und einen Namen hat und sich ein bisschen bewegt, dass mir Gefühle entwickelt. Und dann habe ich dann wirklich gemerkt, so nach ein paar Monaten, dass die Unternehmen natürlich noch weit weg von dem sind, sondern dass sie vor allem bei den Daten sind. Wie kann ich Daten besser nutzen? Wie kann ich datenbasierte Geschäftsmodelle machen? Mhm. Jetzt nimmt sicher auch ein bisschen künstliche Intelligenz zu. Aber es war eigentlich wirklich die Faszination für die Roboter gewesen. Und nachher habe ich, ja, also künstliche Intelligenz finde ich auch faszinierend. Von dem her hat sich das wirklich einfach so ein bisschen ergeben.
Virtual Reality, Augmented Reality, wo hat es dir die Idee gegeben oder du hast gemerkt, dass man sich plötzlich nicht mehr lösen kann von dem, was virtuell ist, dass es viel näher geht, viel persönlicher geht? Mir ist es so gegangen mit virtueller Realität und Personen, die mir entgegenkommen, genau gewusst, das ist eben nicht echt und trotzdem hat man sich eigentlich den Emotionen nicht können entziehen. Wo hat es bei dir so Klick gemacht, dass das eine größere Rolle spielt, als nur quasi einfach eben ein paar Daten, die man da sieht, das Bild?
Bei mir waren es wirklich so die Roboter, also zum Beispiel die Robo Paro. Das ist so für demenzkranke Menschen. Da haben wir zuerst ein bisschen belächelt aus Japan. Aber wo man auch merkt, eben, die Personen haben wirklich einfach so ein bisschen wie ja, ein Robo, ein Teddybär, oder? Und der blinkt und so. Und dann streicheln und mit dem reden. Und man sagt zum Teil, es beruhigt, es tut noch gut. Ja. Oder zwischen dem Roboter Pepper, wo nicht sehr gescheit ist, aber er schaut ihm einfach so treuherzig an, oder? Und dann kann er irgendwie, stellen wir ein paar Fragen und dann kommt irgendeine mehr oder schlechtere Antwort. Das hat mich schon fasziniert. Einfach wie man eine Beziehung zu etwas entwickelt, wo man weiss, dort ist wirklich kein Bewusstsein drin und kein Leben drin, im Gegensatz zu einem Tier. Und auch sehr viel Faszination so für Experimente, dass zum Beispiel, wenn ein Roboter, wenn ich dann bette, werde den ausschalten und das Licht ablöschen und dann sagt er, nein, tu mich nicht ausschalten, dass wir dann Mühe haben, den auszuschalten. Aber es ist völlig irrational. Also ich finde so die Psychologie finde ich extrem faszinierend.
Hat es dich angefangen warnen, dass du jetzt die Verbindung von Ethik und Digitalisierung oder Technologie als Klammer hast? Es hat ja Gefahren drin, oder?
Ja, genau. Also dort hat es wirklich Gefahren ein bisschen, von der Manipulation. Also im schlimmsten Fall tun wir dann die älteren Leute mit einer Robben abspeisen, oder? Und sagen, ist jetzt mal versorgt mit der. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und ich habe vor allem auch gemerkt, im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, also wenn es wirklich darum geht, dass eigentlich im Hintergrund Sachen automatisiert werden, oder Muster erkennt, die nachher vielleicht einen Einfluss hat auf einen Entscheid, wo ich betroffen bin. Dort habe ich dann vor allem auch gemerkt, dass wir das wissen müssen, wo wir jetzt eingesetzt sind. Und habe einfach wie gefunden, wir lassen uns sehr stark von der Technologie treiben. Also viele haben dann das Gefühl, oh, ich muss etwas mit Gesichtserkennung machen oder ein KI-Projekt wäre doch auch so super, oder? Und es führt genau dazu, dass man vielleicht die Technologien in einem Bereich einsetzt, wo sie sich nicht eignet.
Ja. Jetzt, wenn man dort an der Schnittstelle ist, eben Ethik und Technologie, braucht es ja auch ein eigenes Bild, um zu sagen, was darf ich, was darf ich nicht. Ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit Menschenbildern. Also, wie gehe ich auf andere Menschen zu? Was nehme ich mir raus, nur weil ich es technologisch kann? Und wo fange ich auch an zu bremsen? Vielleicht, und zu sagen, ich kann es zwar, aber ich mache es nicht. Ich habe das Gefühl, es hat sehr viel zu tun mit dem Bild, das wir voneinander haben, von dem, was wir dürfen miteinander. Technologisch ist ja eigentlich heute schon fast nicht ganz, aber sehr, sehr viel möglich.
Aber genau das, glaube ich, ist eben das Problem, wenn man ein bisschen von der Faszination für Technologie kommt und wie sagt, die wollen wir jetzt noch mit einsetzen. Eigentlich müssen wir eher überlegen, was macht unser Leben besser oder wo stöcheln unsere Kunden permanent und dann überlegen, wie kann ich das besser machen. Und vielleicht hilft mir künstliche Intelligenz, vielleicht helfen mir Daten und vielleicht aber auch nicht. Also im Moment glaube ich wirklich, dass sehr viele Fehler passieren, wo man einfach nicht merkt, dass man vielleicht auch einen Schaden kann anrichten kann oder dass die Leute dann nicht einen Wahl treffen, sondern dass dann aus einem Unternehmensinteresse her wird dann einfach jemand in die Richtung manipuliert oder gestupst. Und ich glaube wirklich, es ist nicht böse Wille, es ist einfach Naivität. Du weißt, was mit Technologie möglich ist, aber andere wissen das zum Teil nicht.
Aber die das einsetzen, die wollen Geld machen. Also wenn ich sehe, wie all die Start-ups, die eigentlich nur ein Ziel haben, möglichst rasch irgendwie an die Börse zu kommen.
Ja, das
und
ist
einfach massig Geld zu machen. Ja, hier ein Zitat vom Buch, das ich glaube, du auch gelesen hast. Wir haben es vorher kurz gesagt, vom Brecht. Wir haben es auch da. Ich glaube, es ist gerade künstliche genau. Intelligenz und der Sinn des Lebens. Du hast es gelesen. Mhm. Wie hast du es gefunden?
Ich habe es gerne gelesen. Ich habe es unterhaltsam gefunden. Es hat sicher ein paar Hänger, aber vielseitig. Und ich habe gleich das Gefühl gehabt, er hat auch so ein paar Sachen aus der klassischen Ethik hat er auch dafür sensibilisiert. Ich habe es sehr unterhaltsam gefunden.
Er ist sehr kritisch darin, was künstliche Intelligenz ist, sowohl was es kann oder nicht kann, beziehungsweise mit dem umgehen kann. Er hat das gerne zurück. Aber ich habe noch ein Zitat von ihm. Er sagt drin in diesem Buch, alles, aber auch restlos alles am Menschen lässt sich zu Ware machen. Also der Mensch als Ware, als ob es ein Gegenstand, den man nutzen kann. Lässt sich zu Ware machen und verspricht Fantastilliarden an Umsatz und Gewinn. Und geht zum Schluss nicht nur um das. Und die paar wenigen, die du jetzt unterstützt, sind einfach die paar wenigen Guten, sage jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Oder wie erlebst du es? Ist das eine breite Bewegung, dass man ein Umdenken kommt und daran denkt? Und das sind halt ein paar Grosse, die es anders sehen. Also, oder wie erlebst du es in deinem Umfeld?
Ich glaube, also mein Umfeld ist ehrlicherweise zu klein, als dass es weltweit als repräsentativ gelten kann. Aber, und ich ziehe vielleicht auch die Guten an, also, weil die passen einfach ein bisschen zu mir. Oder ja, es kommt vielleicht auch ein bisschen dazu. Oder? Es gibt ja verschiedene Berater. Ich glaube, es gibt auch Unternehmen, die gehen zu einem klassischen grossen Beratungsunternehmen, wo ja alles können. Nein, also ich habe hier ein besseres Bild, weil ich glaube, was man immer vergisst, wenn man natürlich die Medien anschaut, dann haben wir es immer mit den ganz Grossen zu tun, mit den weltweiten oder mit den grossen Konzernen von der Schweiz. Aber in der Schweiz haben wir etwa 98% KMUs. Also es ist, ich glaube, das ist manchmal auch eine Verzerrung, auch in Europa. Wir haben extrem viele kleinere und mittlere Unternehmen, KMUs, und die sind zum Teil gar nicht in solche Sachen involviert oder noch nicht involviert. Ich glaube, wir reden schlussendlich immer von wenigen. Und zum Teil tun dann auch wirklich eben so Elon Musks und Apples von dieser Welt dominieren oder Googles. Aber ja, also von denen haben wir nicht so viel. Von dem habe ich das Gefühl, das Bild ist ein bisschen einseitig. Oder wenn wir über Digitalisierung reden, dann haben wir auch sehr häufig immer die Social Media Anbieter vor uns, wie Facebook oder jetzt eben auch Meta. Und ich glaube wirklich, unsere Wirtschaft ist viel vielseitiger.
Ja, also zweifelsfrei. Praktisch nur, wie dominant es ist. Also wir sind doch sehr dominiert, also in den digitalen Welten von diesen grossen Firmen, die du gerade gesagt hast. Von einem Zuckerberg, der ähnlich gesagt hat, er quasi sein Traum sei, der können, dass wir miteinander gar nicht müssen reden hier, sondern nur noch denken miteinander. Also in die Gedanken des anderen können hineinschauen, was
ich glaube, es gibt immer Tätig, wo wir ein bisschen die Spitze sind, wo ein bisschen radikale Ideen haben. Und darum haben die natürlich auch so eine Plattform, weil es fasziniert uns oder es löst Empörung aus. Aber ich glaube jetzt doch, das ist wirklich eine Minderheit.
Künstliche Intelligenz, wo stehen wir? Hast du so ein Bild? Es wird ja wahnsinnig viel versprochen, was es denn die künstliche Intelligenz jetzt gerade kann. Uns kann helfen oder vermeintlich helfen. Hast du das Bild, wo wir stehen und was auf uns zukommt?
Also, es ist natürlich auch immer eine Glaubensfrage dabei. Aber ich würde sagen, es ist vielleicht wie mit den Klimawissenschaften. Ich würde jetzt mal sagen, so 80% sehen es vielleicht ähnlich. Und dann gibt es noch die, die an die Singularität denken. Der Konsens ist wirklich, dass wir es eigentlich mit Spezialisten zu tun haben. Sie können etwas ganz gezielt extrem gut, weil für das werden sie trainiert. Also eben künstliche Intelligenz steht am Morgen nicht auf und sagt, was könnte ich heute machen? Gibt es nicht. Künstliche Intelligenz wird wirklich trainiert. Man überlegt, welche Daten brauchen und man tut das Modell trainieren auf ein ganz spezifisches Ziel. Und selbst ein Roboter, der kann vielleicht den Ball fangen, oder? Und den kann er nur so fangen. Also der kann nicht plötzlich mit der anderen Hand. Es ist alles, auch wenn sehr viel Intelligenz dahinter ist und man es nicht einprogrammieren muss, sondern indem es so, je nachdem Deep Learning ist, also dass man eigentlich wie ja, ein bisschen nachempfunden im Hirn, dass es ein bisschen mit Belohnung arbeitet oder mit Mustern kennen. Es ist wirklich etwas sehr Spezifisches und es muss trainiert werden. Es geht nicht um das Multitasking. Im Moment gehen wir schon davon aus, dass wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz in der Zukunft mehrere Sachen könnte machen, aber die müssten immer noch sehr, sehr ähnlich sein, damit das funktioniert.
Und wo sind dort Grenzen? Also so wie man es lernt, so ist es. Man hat ja eigentlich den Test gemacht wegen sozialen Medien, Künstliche Intelligenz, und die Frage auch, ist nachher plötzlich als rassistisch sich herausgestellt hat, und dort wieder müssen weggenommen werden. Also weil es eine Art Letz gefüttert wurde.
Genau. Also ich glaube, das Allerwichtigste bei Künstlicher Intelligenz ist zu wissen, Basis sind Daten. Und das heisst, es hängt schon mal von der Qualität ab, von den Daten. Und das klingt banal, aber das ist eigentlich in der Praxis extrem schwierig. Habe ich gute Daten? Und wenn das System selber lernt, ist immer die Frage, sind eben Daten immer noch gut oder tun sie sich verschlechtern? Mhm. Werden sie vielleicht weniger repräsentativ? Oder eben werden sie aufgrund von der Welt oder wie mit ihnen umgegangen wird, werden sie nachher einseitig, rassistisch oder irgendwie so? Und das Zweite ist, Künstliche Intelligenz ist Mathematik und Statistik. Und das heisst, wenn man deine Persönlichkeit nicht mathematisch errechnen kann, dann kann auch eine künstliche Intelligenz dich als Persönlichkeit nicht erfassen. Das muss man sich immer bewusst sein. Die sind rechnerisch, was Statistik, Mathematik angeht, sind die uns weit überlegen. Aber das zeigt eben auch ihre Reduktion. Nicht alles ist berechenbar. Und ich glaube, wir tun zum Teil wirklich unterschätzen, was wir alles können. Also, um eine gute Mitarbeiterin zu finden, das kannst du nicht ausrechnen. Da kommt es darauf an, was hast du das Gefühl aufgrund von ihrem Lebenslauf? Könnte die passen von der Kultur her? Siehst du einen roten Faden über die einzelnen Stationen hinweg, wo du sagst, oh, das würde zu unserem Unternehmen noch gut tun? Weil du hast, wenn du eine Stelle ausschreibst, hast du kein klares Bild. Du bist noch relativ offen, je nachdem, welche Personen du anschaust. Und eben, sie muss zum Unternehmen passen. Du möchtest nicht jemanden, der das schon 100 Jahre gemacht hat, weil die langweilt sich ab dem Tag 1, sondern du möchtest jemanden, so mit einer Mischung passt, aber denkst du, ist für diese Person auch noch genug neu, dass sie sich entwickeln kann. Und das ist ein gutes Beispiel, wo man eben im Moment anfängt, KI zu setzen, wo man das Gefühl hat, wir können irgendwie so mit einem Tool aufgrund von Video oder Stimme dir sagen, wer die richtige Kandidatin ist. Und das sind für mich genau die Anwendungsfelder, wo es keinen Sinn macht, weil da tun wir Menschen auf irgendeinen Abgleich von Bildern reduzieren und da werden wir einfach den einzelnen Persönlichkeiten nicht gerecht.
Verstehe ich gut, wir würden es bei uns auch nicht genau aus diesem Grund auch nicht einsetzen. Und es gibt aber Stimmen, die sagen, doch, man kann es sehr wohl einsetzen, aber nicht für einen schlussendlichen Entscheid, sondern für die Vorauswahl. Also, wie ich es sehe, bei uns in der Unternehmung haben wir ungefähr 40 Stellen besetzt letztes Jahr und für das sind knapp 1200 Bewerbungen reingekommen. Kann KI helfen, so eine erste Triage zu machen, schon nur? Oder bist du der Pessimist und sagst schlussendlich eben dann doch auch nicht?
Ja, also rational habe ich am Anfang auch gedacht, das müsste möglich sein. Das führt aber dazu, dass man eigentlich ganz klar muss definieren muss, auf welche Stichwörter soll er schauen. Und dort ist halt schon ein bisschen Gefahr, dass du nach einer Person, die in Frage kommt, aber die diese Kriterien nicht erfüllt, weil du weißt am Anfang nicht alles, dass die genau dort durchradert. Also ich denke mir, wenn du keine speziellen Ansprüche hast, dann kann es funktionieren.
Was wären keine speziellen
Ansprüche? Ich glaube, sobald man gerne Persönlichkeit hat und nicht 0815 Leute, oder auch wenn du keine 0815-Stelle hast, ich glaube, dann kommt es an die Grenzen, weil es wird dir einfach so die Leute mit einem speziellen Lebenslauf oder mit einer speziellen Persönlichkeit, mit ein bisschen Ecken und Kanten, die schaubt es dir aus. Mhm. Weil du weisst im Vorfeld nicht alles und du hast eigentlich bei Mathematik und Statistik hast du immer Durchschnittswert. Das heisst, man hat eigentlich eine Nivellierung. Das ist natürlich schade.
Das ist eigentlich seltsam. Einerseits erklärt man die ganze Zeit und zu Recht, man sollte Mitarbeiter haben, die engagiert sind, mitdenken, im guten Sinn auch Querdenken, Neues Denken. Und dann fangen wir schon an, in den Bewerbungen irgendwie abzubrechen auf einen Durchschnittswert.
Genau, das ist, und das läuft jetzt auch ein, oder? Die Basis ist eben ganz viel Daten. Das heisst, man macht nur Durchschnittswert. Und dein Unternehmen und du, ihr seid nicht durchschnittlich.
Das glaube ich auch, ja.
Eben. Und darum, und weisst, ich denke mir, es ist eben ein Fehler, das Gefühl haben, wir müssen überall effizienter werden. Wir müssen dort, wo es langweilig ist oder wo es die Maschine besser kann, sollte man denen das übergeben. Und bei Sachen, die spannend und komplex sind, und dort ist alles, was mit Menschen zu tun hat, gehört dort dazu. Empathiefähigkeit, Kreativität oder wenn es eben mit Wertvorstellungen zu hat, dann müssen wir mehr Zeit investieren. Und ich sage auch immer, wenn wir weniger Zeit verbringen mit den langweiligen Sachen, dann können wir doch doppelt so viel Zeit mit dem, mit, damit verbringen, jemanden gut anzustellen. Also ich glaube, das ist einer der allerwichtigsten Entscheide. Also warum wollen wir so einen wichtigen Entscheid outsourcen? Mhm. Und ich glaube, es führt dazu, dass es Personen gibt, die einfach die Verantwortung wegdelegieren wollen. Darum glaube ich auch, dass du nicht so ein System einsetzt, weil du hast Lust, die richtigen Leute auszuwählen und du bist eben kein Durchschnittstyp mit einem Durchschnittsunternehmen. Aber ich glaube, wenn man in einem grossen Unternehmen ist, mit so einer Hierarchie und eigentlich du hast gar nicht Lust, dich mit den Leuten auseinanderzusetzen, sondern du brauchst jetzt halt einfach wieder jemanden, dann kann es schon funktionieren.
Ja, kann funktionieren, beziehungsweise ja, da hat schon den Eindruck, dass es dir auch dazu führt, dass ich meinen Rücken gedeckt habe, zu sagen, ja, das System hat ja die Person ausgewählt und wenn es nicht gut kommt, bin ich eine Art putzt und gestrahlt.
Genau.
Was und mich
das ist genau das Problem.
Fatal finde. Oder?
Genau, ja. Weil du hast ja gesagt, eigentlich sollte ich die Systeme unterstützen. Das ist so Common Sense. Aber warum soll ich ein teures System trainieren, dass man das die richtigen Leute auswählt, um nachher immer noch überprüfen, ob das System korrekt ist? Das ist in der Praxis gar nicht machbar. Das heisst, darum ist eigentlich das Wichtigste, wirklich zu überlegen, was will ich und entsprechend, wo setze ich die Technologie ein? Und ich glaube, im Moment ist zu stark der Fokus, ja, wie kann ich jetzt die KI ethisch machen? Was muss ich machen, damit sie fair agiert? Aber wir müssen eigentlich wie zwei Schritte retour gehen und überlegen, wie komplex ist das Gebiet? Und dann sagen, also, da tue ich mehr Power rein. Und wie einfach ist das und hat eigentlich mit Musterkennung zu tun? Mhm. Und dann tue ich dort ein KI-Projekt.
Aber gehen wir gerade das her. Kann Software überhaupt ethisch sein? Selber. Ethische Entscheidungen treffen. Kommen wir dort her? Also es ist ja viel diskutiert worden, das ist gängig so ein Standard, bis man kommt, wegen dem selbststeuernden Auto, wo du irgendwann lernen müsstest, was sie in einem Zweifelsfall machen sollten. Fahren ich kann sie in die Gruppe rein mit drei Erwachsenen oder mit zwei Kindern. Oder sonst irgendwie so irre Beispiel. Mhm. Kann das Software überhaupt? Gibt es eine ethische Programmierung?
Es gibt eine. Also sagen wir mal so, es gibt man kann moralische Vorstellungen in eine Maschine programmieren. Man kann Guidelines geben, man kann sagen, sagen wir jetzt mal bei einer autonomen Waffe, du darfst keine Schulen und keine Spitäler angreifen. Also das sind so No-Gos und dann trainierst du auf das. Aber eben, das ist halt immer, also meine, die überlegt sich dann nicht selber, ups, und da haben wir auch noch ein Problem und da sollte ich mich anders verhalten. Also in dem Sinne sind wir dann eher wieder auch in Programmierung, oder? Du gehst eigentlich du tust einfach sagen, das sind eigentlich Grenzen. Oder auf das musst du speziell achten. Von dem her ist für mich nicht, für mich hat eigentlich Moral und Ethik mit mehr Flexibilität zu tun und auch mit mehr Bewusstsein. Also wir können eben auch neu denken, wir können auch Neues schaffen und das kann eine Maschine nicht. Sie kann nur immer das, was wir in dem Rahmen ihr eigentlich geben.
Aber die Frage stellt sich nach der, welche Moral gebe ich jetzt rein? Oder?
Ja, das ist eben dann das zweite Problem. Dort hast du auch die interkulturellen Probleme, oder? Also das ist auch, oder? Wenn jetzt du deine moralischen Vorstellungen hast und in einem anderen Land sind die anders, dann ist es weniger ein Problem, weil dein Radius ist primär hier in dieser Gesellschaft. Aber wenn du natürlich ein Software hast oder ein KI-Modell aus China, dann haben die Personen mit einem ganz anderen Mindset daran gearbeitet. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das in unserer eher individualistischen Gesellschaft versus der kollektivistischen von China, das funktioniert wahrscheinlich bei uns nicht. Und das Gleiche ist auch zum Teil bei amerikanischen Systemen. Also gerade bei harten Entscheiden sind die Unterschiede vielleicht grösser, als wir denken.
Also ist die Frage, ist es überhaupt richtig, dass man die Moral in eine Software reinbettet? Oder ob man die Entscheidung grundsätzlich gar nicht will in der Programmierung innehaben, in der Software innehaben, sondern gäng bei uns als Menschen mit all unseren Unzulänglichkeiten, aber immerhin mit der Transparenz, warum wir etwas entscheiden. Mhm. Und nicht eben in der Programmierung berücksichtigen.
Genau. Also ich würde sagen, so in der Programmierung oder im Design, so Ethics by Design oder auch Privacy by Design, wenn es um den Datenschutz geht, solche Vorgaben würde ich mir sicher machen. Aber ich glaube, das macht es noch nicht per se ethisch. Weil die Frage ist ja, wo wird es angewendet, wie tut es sich weiterentwickeln. Dann eben ist eigentlich immer auch der Konsens, dass wir selber müssen entscheiden, dass es nur Hilfsmittel sind. Ich glaube einfach, wir überschätzen dann, dass das nur einen kleinen Teil ausmacht von dem, was wir unter dem ethischen Verhalten unter dem vorstellen. Weil es hat auch etwas, etwas dazulernen können, einen Entscheid ändern, sich der Situation anpassen, dem Kontext anpassen. Und das kann ein KI alles nicht.
Ich habe gelesen über ein System in den USA, das Straftäter beurteilen soll. Kennst du das? Um was geht es dort? Ich war verwirrt gewesen, was ganz genau beurteilt jetzt das KI-System dort?
Genau, das ist eigentlich ein Schreckensbeispiel, aber es gibt eben viel, also viel ist vielleicht auch übertrieben, aber so die Schreckensbeispiele sind alle so in dem Bereich, wo man eben genau probiert, Menschen zu beurteilen. Und dort ist es so, dass man eigentlich von sehr vielen Personen, die schon gewalttätig geworden sind, Daten sammelt. Das ist das Alter, wo wohnen sie, was haben sie für einen Job gehabt, welche Daten haben sie gemacht und wie viel von denen. Und dann werden eigentlich meine Daten werde ich nachher mit dem Datenpool verglichen. Und aufgrund von dem spuckt man dann einen Risikoscore raus. Also eins ist nachher, ich bin harmlos und bei 10 bin ich brutal gewalttätig. Und schlimmer ist, dass über 10 Bundesstaaten Richter das nutzen, um zu entscheiden, kommt jemand auf Bewährung frei oder kommt er in die Kiste. Und jetzt darfst du dreimal raten. Alle mit einer dunklen Haut haben lustigerweise höhere oder tragischerweise höhere Risikoscores und weiße haben tiefere. Das hat genau mit den Daten zu tun, mit den Verzerrungen von Menschen, dass wir da wie im Weissen das Gefühl haben, der sei vielleicht ein bisschen friedlicher als der Schwarze. Mhm. Und bei so einem System wird es wirklich legitimiert, oder? Und wird dann eben an verschiedenen Orten angewendet. Und auch dort sagen wir natürlich, der Richter entscheidet, aber da wird auf eine Art halt gleich Fakten geschaffen. Und du traust dich ja nicht jederzeit gegen das System zu entscheiden, sondern es ist wie mit Berater. Oder? Du sagst auch, ja, jetzt haben wir das System.
Genau, der Experte hat gesagt.
Ja, du versteckst dich dann schon hinter dem System.
Genau.
Und das Problem ist eben genau da, oder? Du wirst mit anderen Leuten verglichen. Und darum ist die Statistik auch noch wichtig. Du hast bei KI hast du immer Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Das System sagt nie, so ist es, sondern es sagt zu 80% ist das Ergebnis, zu 75% ist es vielleicht das Ergebnis, zu 60% ist es vielleicht das Ergebnis. Und wir haben natürlich Mühe mit dem. Wir denken nicht in Wahrscheinlichkeiten. Wir kommen immer so ein bisschen zu einem Ergebnis. Mhm. Und das heisst, bei so einem System kann sein, dass das in 80% der Fälle würde stimmen. Aber das ist doch, also wenn es ums Schicksal geht, dann ist das ein bisschen schwierig, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, ein Fünftel ist. Und wissenschaftliche Untersuchungen haben wirklich gezeigt, könntest du gerade so gut eigentlich einen Würfel lockieren. Also die Korrelation, die ist extrem bescheiden.
Okay.
Zufallsprinzip.
Jetzt hier wäre ein Richter in den USA natürlich auch der Vorteil, er hat Rückendeckung. Wenn jetzt eben ein Mensch der doch rückfällig wird, kann er sagen, aber das System hat gesagt, dass wir wieder bei der gleichen Rückendeckung vom vorher schon hatten.
Genau, aber da sind wir eben wieder bei der Qualität des Lebens. Oder? Macht es unser Leben besser, wenn wir uns hinter den schwierigen Entscheid verstecken? Im schlimmsten Fall sagen wir, ja, wir sind vorher nicht fehlerhaft gewesen und jetzt nehmen wir noch ein schlechteres System. Das kann ja nicht der Weg sein. Also wir müssen dann sagen, wir setzen die Systeme dort einsetzen, wenn es zum Beispiel darum geht, den Verkehr flüssiger zu machen, Krebs schneller erkennen, individualisiertes Lernen zu ermöglichen. Das sind smarte Lösungen. Und wenn es um das Beurteilen von Menschen geht, dann müssen wir halt eher die Zeit investieren, um uns zu trainieren. Ich glaube, auch wenn das schwierige Entscheidungen sind, schlussendlich sind das kreative Entscheidungen. Du musst ja auch dann den Kontext berücksichtigen. Du hast auch eine kleine Intuition. Und das müssen wir vielleicht wieder lernen. Und vor allem, glaube ich, gerade bei so schwierigen Entscheidungen, man muss es halt nie allein treffen. Man muss es in Gremien treffen. Mhm. Das bringt extrem viel, weil dann kann man eigentlich die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Und es tut sich auch im Gremium auch immer ein bisschen etwas rauskristallisieren. Oder? Man tut auch während der Diskussion dann die verschiedenen Argumente gewichten. Und das wäre wichtig.
Ist das etwas, was du auch in den Unternehmen beratest, dass sie die Gremien aufbauen, wenn so eine Gruppe, Arbeitsgruppe, Projektgruppe,
genau,
für solche Entscheidungen zu fällen, dass es nicht nur quasi die Geschäftsleitung alleine macht oder nur Technologie-Seiten? Oder?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. An und für sich wirklich so ein unabhängiges Gremium empfehle ich auch, so quasi ein Ethikboard, aber man kann es auch Databoard oder wie auch immer nennen. Aber ich denke mir, das wäre wirklich eine Chance, dass eine unabhängige Sicht auf ein grösseres Projekt zum Beispiel schaut und dann wirklich wie sagt, wo werden vielleicht Sachen speziell gefördert? Also wie können wir vielleicht, wenn wir ein Projekt sehen, dass wir wie sagen, da wird sogar die Autonomie von jemandem gefördert, weil der hätte sonst vielleicht weniger Zugang. Wenn er alles schreiben müsste und jetzt kann er es nur reden, das ist für ihn angenehm. Dann merkst du aber vielleicht wieder, ah, da ist aber so ein Element, wo man muss sagen, ja, das ist einfach das Interesse vom Unternehmen. Eigentlich sollte man die Wahl haben, es gibt ja gute Alternativen. Aber man will mir die nicht geben, weil man will unbedingt, dass möglichst viele Leute das neue Produkt nutzen. Mhm. Und wenn du halt unabhängig bist, dann kannst du eigentlich wirklich so ein bisschen aus einer holistischen Sicht all die positiven und negativen Aspekte ein bisschen rauskristallisieren, auch eben im Sinne von einer Güterabwägung. Und ich glaube, insgesamt machst du es ja besser. Du sagst ja dann nicht, das Projekt ist Schrott und das muss man
vom Tisch. Das kann es ja nicht gehen, ja.
Sondern, genau,
ja.
Ich glaube, man macht es besser. Ich glaube, ja. Du tust an mehr Sachen denken.
Bleibst du in diesen Gruppen drinnen über längere Zeit oder geht es um eine Befähigung der Unternehmungen, dass sie das selber können?
Also im Moment geht es wirklich um eine Befähigung. Also ich würde sagen, Sensibilisierung nimmt fast noch mehr Raum im Moment ein als Befähigung.
Sensibilisierung, dass es überhaupt so muss laufen?
Genau.
Was sind denn dort Hinderungsgründe, dass es richtig läuft oder noch nicht so läuft?
Viele Unternehmen möchten halt noch nicht so viel im Bereich von künstlicher Intelligenz oder Daten. Das heisst, sie wollen dann zuerst mal wissen, warum sollen wir uns um das Thema kümmern? Sie haben wie um sich herum gar kein Problem oder sie sehen vielleicht gar nicht auch, was für Chancen sie zusätzlich nutzen könnten. Und darum muss zuerst mal das Bewusstsein sein, was kann man mit Daten überhaupt gut machen, was kann man eben auch schlecht machen, um zu sagen, ah ja genau, das passiert nicht einfach automatisch. Sondern wir müssen auch hier eigentlich parallel zu den Digitalisierungsprojekten müssen wir uns immer auch so ein bisschen die ethischen Fragen stellen.
Aber ist das so etwas, was du vor allem bei der Geschäftsleitungsebene diskutierst? Oder sind die auch bereit, andere von der Unternehmung mit einzubeziehen, also quasi hierarchieunabhängig?
Das ist interessant. Ich habe bis jetzt noch nicht so viel mit Geschäftsleitungen zu tun, sondern entweder sind es eigentlich Digitalisierungsteam und einzelne Geschäftsleitungsmitglieder, also jemand in der Geschäftsleitung, der sagt, ich bin verantwortlich für die Digitalisierungsvorhaben und ich finde das wichtig, dass wir das mit berücksichtigen. Oder ich habe es gerade mit dem Verwaltungsrat zu tun. Also ich habe es auch erlebt, dass eigentlich vom Verwaltungsrat so eine Mischung, also Druck von oben und Druck von unten. Und Geschäftsleitung ist bis jetzt noch nicht so zuvorderst gestanden.
Also was heisst das? Das kann ja auf Dauer auch nicht richtig funktionieren, wenn die Geschäftsleitung neben aussen steht, oder?
Ja, aber ich glaube, es ist interessant. Ich habe das Gefühl, dass Leute im Verwaltungsrat, weil ich bin ja auch im Verwaltungsrat und darum kann ich es noch nachvollziehen, die haben ein bisschen eine Helikopterperspektive. Die schauen wirklich auch ein bisschen, wie können wir die neuen Sachen nutzen. Aber die wollen natürlich auch, dass man nicht irgendwie in eine Reputation oder in ein Betriebsrisiko hineinläuft. Und die haben ja auch das Risikomanagement, das man eins pro Jahr anschaut. Und darum habe ich das Gefühl, die sind einfach auch ein bisschen im Sinne einer Antennenfunktion, haben die einen breiten Horizont und haben natürlich auch im Idealfall ein diverses Gremium. Und gleichzeitig hast du Mitarbeitende, die so Digitalisierungsprojekte machen oder die sagen, jetzt machen wir mehr mit Datenanalyse machen oder wir automatisieren. Und die stoßen nachher plötzlich so ein bisschen an Fragen oder sind an Konferenzen oder lesen Bücher, wo sie wirklich wie sehen, da gibt es so zusätzliche Themen, wo wir uns unsicher fühlen. Und was ich auch sehr häufig habe, sind eigentlich Personen aus der Compliance oder Datenschutz. Weil bei denen poppt das Thema zum Teil auch auf.
Also aus rechtlicher Sicht, ja.
Ja, also dass Projektleiter dann sagen, oh, ich habe da keine Erfahrung, ich bin Data Scientist oder ich bin Physiker oder so. Und nachher sagen sie, ja, wer hat es mit Daten zu tun, der Datenschützer. Und dann gehen sie zu ihm und sagen, du, Datenethik, was muss ich jetzt da machen? Und dann sagt er, ja, das geht ein bisschen über mein Thema raus, weil ich habe den Datenschutz und das andere ist nachher eigentlich so on top, oder? Das ist noch nicht gesetzt, sondern... Und ich habe auch viele aus dem Datenschutz, die sich sehr für diese Themen interessieren, wie ein bisschen ein Job-Enrichment, oder? Dass die wie sagen, jetzt habe ich eigentlich das Gesetz so ein bisschen im Griff und jetzt möchte ich mich auch ein bisschen um das kümmern, was wäre sinnvoll mit Daten zu machen und wo sollen wir uns selber Grenzen setzen.
Aber damit du jetzt deine ethische Richtlinie am ganzen Anfang davon geredet hast, kannst einführen, nachhaltig gelebt werden, über viele Jahre über gehen wieder vorgenommen werden, in der Breite in der Unternehmung braucht es ja alle.
Genau.
Also es ist ja nicht klar, dass es nur dieses und jenes und eine. Ja, aber stehen sie dir auch dahinter?
Das weiss ich nicht. Und mit denen habe ich eben noch nichts zu tun gehabt. Also das Gute ist natürlich, ich glaube, wenn ein Thema am Anfang steht, und das war bei der Nachhaltigkeit wahrscheinlich ähnlich gewesen, weißt du, wir lesen extrem viel und das führt ein bisschen dazu, dass wir vielleicht manchmal überschätzen, ich weiss nicht genau was, dass wir noch so ganz am Anfang stehen. Also wir haben das Gefühl, wir sind schon viel, viel weiter. Mhm. Und darum glaube ich, dass das Thema im Moment bei einzelnen Personen oder bei einzelnen Teams hängt. Und die arbeiten es nachher dafür zu sensibilisieren, dass es wichtig ist. Dann schafft man so etwas aus. dann ist es auch ein Geschäftsleitungsmitglied, das das vorwärts treibt und das Gremium sagt, ja, ja, finde ich mir auch okay. Aber ich glaube auch, breit verankert im Unternehmen ist natürlich durch das noch nicht. Das Positive ist aber, wenn natürlich ein Team das schafft, so etwas zu verabschieden und du hast etwas Schriftliches, dann hast du auch eine Legitimation, so etwas intern zu schulen. Mhm. Und dann löst natürlich peu à peu löst es etwas aus.
Hat es nicht auch mit Zulassen zu tun? Also, ich habe das Gefühl, es hängt sehr viel ab von Machtfragen. Wenn ein Verwaltungsrat mithilft, ist es schon besser, weil er etwas weitergibt. Eine Geschäftsleitung, aber vielleicht auch die Hoheit möchte behalten über das Thema oder am Schluss entscheiden haben, wo aber tief vielleicht eben noch in die ethischen Fragen hineingehen. Aber selber nicht wirklich an Bord waren bei den ethischen Richtlinien, kann ja das zu Konflikten führen. Oder? Das akzeptieren, dass ein Gremium hast in der Unternehmung, das verantwortlich ist für das Einhalten von diesen Richtlinien und auch die Möglichkeiten hat, Kompetenzen zu laut zu werden. Mhm.
Das ist
aber
wichtig.
Wenn es nicht gestützt ist, wird das irgendwann, beißt sich das, oder?
Vielleicht ist es nicht so, dass es nicht gestützt wird, aber es hat wie, ich glaube, es ist nicht allen gleich wichtig, wie bei anderen Themen auch. Und was vielleicht auch noch dazukommt, ist, dass vielen in der Geschäftsleitung und auch sonst im Top-Management Kompetenzen fehlt im Bereich der Digitalisierung. Muss man ehrlicherweise sagen, die wissen zum Teil echt nicht, was möglich ist und sie wissen in dem Sinne auch nicht, was schief kann gehen.
Kompetenzen fehlt in der Digitalisierung oder auch Kompetenzen fehlt in der Ethik?
Beides. Auf jeden Fall beides. Ich denke mir, wahrscheinlich können sie mit der also denken wir mal so, rein kommerziell ist natürlich ein Problem, dass die dort noch nicht so fit sind. Und wenn sie in dem Thema nicht fit sind, dann sehen sie natürlich auch nicht, wo die Chancen und Risiken liegen. Mhm. Und das ist sicher auf der Ebene der Geschäftsleitung, glaube ich schon, dass das ein bisschen ein Problem ist. Und du kannst im Verwaltungsrat viel schneller Digitalkompetenzen holen als in einer Geschäftsleitung. Weil das ist halt operativ und die bleibe ich nachher relativ lang für ihren Jobs, wo vielleicht im Verwaltungsrat eher mal kannst sagen, also jetzt nehmen wir einen mehr oder jetzt müssen wir einen frühzeitig ablösen. Mhm. Aber ein Verwaltungsrat kann natürlich die Geschäftsleitung nicht ersetzen, oder? Das geht nicht. Die Geschäftsleitung
nicht.
Ist dominant.
Nein, ganz sicher nicht.
Genau.
Du hast irgendjemand geschrieben, die Werte sind dir ganz wichtig und es fehlen manchmal auch diesen Werten oder sie werden die Frage gestellt, welche Werte würdest du dir Raum geben? Was ist dir wichtig, wenn man über Digitalisierung und Ethik und die nachhaltige, langfristige, gesamtheitliche Denkweise drin hat?
Ich glaube, Autonomie ist schon etwas vom Wichtigsten.
Und das Autonomie von selber können zu entscheiden.
Genau, dass wir selber können entscheiden, dass nicht über uns entschieden wird. Also weder manipulativ noch irgendwie so paternalistisch, oder dass jemand anderes schon weiss, was gut ist für mich. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass einfach sehr vieles wie im Hintergrund möglich ist und ich sehe es nicht. Analog sehe ich es. Wenn ich in einen Laden gehe, dann ist der Preis dort angeschrieben und er ist für alle der gleiche. Oder an der Kasse kommt bei allen der gleiche. Im Internet weiss ich es nicht. Ich weiss nicht, zu welchem Zeitpunkt, aufgrund von was, wird welcher Preis angezeigt. Ich kann es nicht direkt vergleichen. Und das heisst, dort bin ich einfach ein bisschen ausgeliefert. Also ich glaube schon, die Autonomie des Einzelnen ist extrem wichtig. Und das Zweite ist, wenn wir eben wieder bei diesen Durchschnittswert sind, wo einfach Daten miteinander verglichen werden. Also ich werde mit irgendeinen Daten Personen verglichen, die ich nicht kenne, die ich nicht weiss, aus welcher Zeit komme ich, sind sie überhaupt gleich divers. Und eben einfach, ich werde mit irgendeinem Durchschnitt verglichen oder Bilder abgleichen, wo man das Gefühl hat, man könnte dann auf meinen Charakter schliessen. Ich glaube, dort sind wir schon auch im Thema von Fairness und Gerechtigkeit. Also, dass nicht wichtige Entscheidungen getroffen werden, basierend auf Technologien, die das gar nicht leisten können, wo man sie dafür einsetzt. Aha. Und darum braucht es eben die Technologiekompetenz. Oder? Dass man nicht einfach sagt, wir wollen jetzt etwas Lässiges machen, sondern dass man immer überlegt, was will ich verbessern und dann überlegen, welche Technologie, manchmal braucht es sie ja gar nicht, ist geeignet, um das Problem zu lösen.
Du hast einen Stimmungsparameter ins Leben gerufen, zur digitalen Ethik. Was ist die Absicht dahinter?
Das ist so ein bisschen ein Pulsnäh bei der, quasi in der Schweiz. Was machen wir so mit Daten? Wo dürfen wir vielleicht auch umstrittene Projekte stemmen in den Unternehmen? Werden die Leute überhaupt sensibilisiert? Gibt es vielleicht schon Ethikrichtlinien oder ein Ethikboard? Ich muss sagen, es ist nicht repräsentativ, weil für das haben wir auch ein bisschen zu wenig Zeit und Geld. Aber ich glaube, wenn man das Ergebnis sieht, kann man es auch immer ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, ja, das erleben wir eigentlich auch ein bisschen so im Alltag. Und was wir machen, wir fragen nicht die Unternehmen, sondern wir fragen eigentlich die Menschen. Wir sagen, wie erlebst du es am Arbeitsplatz? Jede Methode hat natürlich so ein bisschen ihre Chancen und Risiken. Da finde ich es jetzt halt wirklich gut, weil wenn ein kleines Team eine Ethikrichtlinie hat und die Mitarbeiter wissen es nicht, dann wird sie wahrscheinlich auch nicht gelebt, genau, und hat keinen Impact. Ja. Und darum finde ich es eigentlich noch gut, was kommt überhaupt an? Aha. Wie empfinden es die Leute? Und dann merkt man schon, dass sehr viele nicht wissen, ob überhaupt etwas rum ist. Also das Wissen ist sehr klein.
Wie viele Unternehmen haben denn mitgemacht? Hat das schlussendlich Unternehmen oder Gruppen, muss man vielleicht anders sagen, in dem Fall?
Genau. Bei den ersten sind es, glaube ich, ja, wie viele sind es jetzt hier gewesen? Ich glaube, gegen die 250.
Ja, doch, immerhin. Also, ja, also das ist
nicht, genau. Ja. Wobei, man muss eben sagen, das sind natürlich die Leute. Es kann durchaus auch sein, dass gewisse Leute im gleichen Unternehmen, aha, sind. Also, okay. Wir haben, ja, natürlich mehrere, auch grössere, ja, Unternehmen in der Schweiz. Aber wenn man es dann auswertet, das sind wirklich eigentlich von überall. Die grossen Unternehmen sind vielleicht ein bisschen überproportional, ja, vertreten.
Was bezweckst du damit? Ist es sichtbar machen? Einfach vom Thema? Oder ist es auch eine Ermutigung für andere Unternehmungen?
Ja, wahrscheinlich wirklich beides. Ich glaube, es gibt auch immer gute Diskussionen. Ich tue es natürlich auch immer ein bisschen auswerten. Hat jetzt irgendwie die Unternehmensgrösse, hat das zum Beispiel irgendeinen Einfluss? Bei gewissen Sachen gibt es grosse Unterschiede, zum Beispiel bei der Motivation. Ist jetzt herausgekommen, dass eigentlich die kleinen Unternehmen zum Teil, warum engagieren wir uns, die Werte an erster Stelle sind. Mhm. Das ist wirklich eine intrinsische Motivation, was natürlich bei grösseren Unternehmen dann eher Image und Risiken verhindern ist. Und von dem her würde ich auch sagen, ist es ein gutes Puls nehmen, das einem kann motivieren kann, dass man sagt, ah, aber viele machen schon etwas und sollte man vielleicht auch etwas machen. Und gleichzeitig ist es auch eine gute Basis, wie erklärt man sich gewisse Sachen. Und ich glaube, vieles ist nachvollziehbar. Also, zum Beispiel steht auch herausgekommen, umstrittene Projekte, die finden vor allem im Umgang mit Daten statt. Also Daten analysieren, Daten miteinander vermischen, wo viele auch immer sagen, ja genau, bei uns ist das auch so. Wir machen nur wenig Überwachung am Arbeitsplatz, wir dürfen auch nicht manipulative Praktiken einsetzen, sondern es ist wirklich der Umgang mit Daten. Dass man das Gefühl hat, viele Daten, das ist irgendwie das neue Gold und da können wir wahnsinnig viel damit machen.
Ja. Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse jetzt aus diesem Barometer raus? Kann man das so in zwei, drei Punkte zusammenfassen?
Das eine ist sicher, die umstrittenen Projekte sind vor allem im Bereich Daten und noch nicht im Bereich neuen Technologien. Ja. Etwas Zweites ist vielleicht, dass grössere Unternehmen natürlich viel mehr Vorgaben haben. Also viele haben schon Ethikrichtlinien oder haben vielleicht ein Gremium intern, das sich ein bisschen darum kümmert. Das leuchtet auch noch ein bisschen ein. Und eben das, was ich vorhin gesagt habe mit der Motivation, das finde ich auch noch gut. Mhm. Dass man wirklich weiss, die eine ist eher intrinsisch und bei der anderen ist es halt eher
Marketing-Image.
Genau.
Ausbildung. Du bist ja Begründerin von der CAS an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich,
genau,
in Digital Ethics. Was läuft dort? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Studiengang und wer kommt dort?
Ja, also das Lässige ist, ich habe ja selber den Master gemacht. Das heisst, ich kenne 3 CAS und habe durch das natürlich, bin ich dann zu der HWZ und habe gesagt, könnte man zu dem nicht auch einen Studiengang machen? Und das Lässige ist natürlich bei einem CAS, dass du sehr viele Sachen hast, die einfach einen halben bis einen Tag gehen. Und das ist sehr auf Praktikerinnen bezogen. Für das Thema ist das natürlich genial, weil wir stehen noch so am Anfang, dass es eigentlich ein sehr breiter Strauss ist von Themen, die man kann thematisieren kann, aber wo jetzt nicht so viel hergeht, dass jetzt musst du sagen, musst mit deinem Thema eine ganze Woche verbringen. Mhm. Ich glaube, es geht dort primär darum zu schauen, was läuft überhaupt schon in den verschiedenen Bereichen. Positive wie negative Anwendungen, auch so ein bisschen Handwerk, um was geht es in der Ethik, um das nachher anwenden zu können. Zum Beispiel so ein Tool Kompass, oder? Mhm. Da tun wir dann wirklich, haben wir vielleicht eine Studie oder einen Fall, wo einem genau zeigt, was kann das Tool Kompass, wo man nachher wirklich darüber redet, wie stehe ich jetzt zu dem? Und was könnte das bedeuten, wenn man so etwas einfach auch in der Schweiz zum Beispiel würde einsetzen? Wäre es überhaupt aufgrund von unserer Wertvorstellung in der Schweiz? Wäre so etwas überhaupt denkbar? Oder ist das schon mal undenkbar? Und da habe ich auch für sich viele Personen, die einen halben bis einen Tag machen. Und das geht wirklich von Ethik und Marketing über integre Unternehmensführung. Was ist künstliche Intelligenz? Was sind spezifische ethische Aspekte von künstlicher Intelligenz? Oder was kann ich mit Big Data machen? Was sind spezifisch ethische Aspekte vom Umgang mit Big Data oder eben Voice? Also was kann ich statt mit Text mit Stimme machen. Mhm. Und auch dort, das hat natürlich ein Thema, dass man mehr Menschen einen Zugang geben kann, die vielleicht Mühe haben, sich schriftlich auszudrücken. Wo du aber wieder das Problem auch hast von biometrischen Daten. Also die Stimme ist einzigartig. Mhm. Das Passwort kann ich ändern. Bei meinem Gesicht und meiner Stimme wird es schwieriger. Und solche Sachen schaust du ein bisschen aus verschiedenen Aspekten an. Oder zum Beispiel auch ein Produktdesign. Also wie tue ich ein gutes Produktdesign, sodass es eben niemandem schadet, sodass es möglichst viele Personen inkludiert. Das gehört auch dazu, dass du zum Beispiel Kunden involvierst, dass du vielleicht sogar die Zivilgesellschaft oder die Wissenschaft bei gewissen Sachen involvierst. Sehr häufig geht es darum, sich einfach möglichst alle relevanten Fragen zu stellen.
Jetzt ethisches Denken, ethisches Handeln fällt ja bei mir ganz persönlich an. Ist die Persönlichkeitsschulung auch ein Teil von dieser Ausbildung?
Ist ein Teil, genau. Der Hauptaspekt ist wirklich, was ist mit Technologien möglich? Und dann haben die ethische Perspektiven darauf, wie ich das beurteile. Mhm. Oder natürlich zum Teil auch, was sind eigentlich Bedürfnisse und wie kann ich es vielleicht mit neuen Geschäftsmodellen oder mit Technologien lösen. Das mit den Kompetenzen haben wir auch. Also zum einen wirklich den eigenen moralischen Kompass schärfen, zu wissen, wie ich ethisch etwas systematisch kann analysieren kann. Wir haben auch interkulturelle Kompetenzen. Das können wir natürlich nur anschneiden, aber es ist super, dass man das überhaupt wahrnimmt, dass es dort einen grossen Unterschied gibt, dass man auch einfach ein bisschen bescheiden ist, wenn es um das geht. Oder eben Integrität. Ich denke, da kann man auch etwas für sich daraus herausziehen. Und wir haben auch einen halben Tag zum Beispiel das Unconscious Bias Training, wo man wirklich merkt, dass wir alle so Schubladen haben.
Vorurteile, oder? Ja.
Genau, wo es einfach darum geht, also das Erkennen ist einmal das Wichtigste. Weil wenn du es erkennst, dann kannst du viel besser mit denen umgehen. Es geht nicht darum zu sagen, das ist ein Test und jemand hat gar keinen. Wir haben alle. Aber dass man es einfach wirklich erkennt. Und das bedeutet auch, du musst es emotional erleben. Damit du nicht einfach nur mit dem Ratio kannst.
Definitiv.
Nachvollziehen, genau. Sondern dass du wirklich erlebt hast.
Als ganzer Mensch, oder?
Genau.
Jetzt ist der CAS schon relativ hoch angesiedelt, schon in der ganzen Ausbildungskaskade, die wir in der Schweiz haben, oder? Hast du das Gefühl, die Leute, die jetzt hier kommen und den Studiengang machen, sind schon recht gut vorgeschult? Oder müsste man nicht mit ethischem Denken und allen Themen, wie du so sagst, eben Integrität oder ähnliche Themen dazugehören, bereits, weiss ich nicht, in der Primarschule anfangen oder wenigstens in der Sek. 2?
Also auf jeden Fall, je früher, desto besser. Aber bevor man natürlich so die klassische Grundausbildung verändern könnte, das geht ja mit Elend lang, oder? Das sehen wir jetzt beim Lehrplan 21. Auf das können wir nicht warten. Das Zweite ist, wir treffen jetzt Entscheidungen. Und das heisst, wir müssen eigentlich Leute, die so alt oder älter sind wie wir oder auch Jüngere, die müssen wir ansprechen. Oder die jetzt im Moment entscheiden, die wirklich anfangen, die Sachen zu nutzen, die müssen wir ansprechen und die müssen wir befähigen. Die nächste Generation, die kommt sowieso und die wächst dann mit dem auf. Das heisst, selbst wenn die in der Schule hinten anhinkt, sie haben mehr Praxiserfahrung als wir. Aber wir dominieren im Moment und wir tun im Moment auch zum Beispiel politisch, wir tun die Weichen natürlich schon stellen, wir geben Sachen vor und darum finde ich die Weiterbildung sehr wichtig. Fachhochschulen finde ich lässig oder generell Weiterbildung, weil die Personen haben natürlich schon eine Funktion, wo sie entscheidet, wo sie etwas bewegt. Und darum ist es gut dass wir, und wichtig, dass man eben die erreicht. Und nicht die dann vielleicht mal in 20 Jahren neu mit arbeiten.
Ja. Wer ist der, der diesen Kurs macht? Gibt es so einen typischen Mensch, der kommt? Oder
der typische kommt? Mensch ist, dass es total divers ist. Also es passt extrem zum CAS. Ich habe wirklich, seit der ersten Klasse bin ich begeistert. Wir sind halb Frauen und Männer. Alter zwischen 28 bis 58. Also es ist eigentlich ein Träumchen, weil es gibt nämlich so interessante Diskussionen. Wir haben es auch aus unterschiedlichen Unternehmen. Also wir haben von grossen Unternehmen bis hin zu Personen, die wirklich selbstständig erwerbend sind. Wir haben es von der Designerin über den Projektleiter, über in der IT, Online-Marketing bis zum ethischen Hacker. Das haben wir ja gerade aus der Schule gehauen. Im ersten Kurs haben wir einen ethischen Hacker gehabt von einer Bank. Ich bin also wahnsinnig stolz gewesen. Wir haben es fast nicht können glauben bei der ersten Vorstellungsrunde. Jetzt haben wir zum Beispiel jemanden, der im Bereich des Nachrichtendienstes arbeitet. Also es zieht extrem spannende Persönlichkeiten an.
Was hätte die Stunde am ethischen Hacker?
Ich habe nicht gewusst, dass das gibt. Ich habe einfach gewusst, dass es Hacker gibt, aber ich habe mir noch nie überlegt, dass es die Guten und die Bösen gibt. Habe mir echt nicht überlegt. Und das war super spannend. Und dann auch das Thema in seiner Arbeit hat er das beleuchtet. Da habe ich auch viel gelernt. Was ist eigentlich so der Kodex, den sich die Hacker geben? Und hat sich dann nicht damit auseinandergesetzt. Wäre es zum Beispiel, gibt es einen Punkt, wo es gerechtfertigt wäre, eine Sicherheitslücke öffentlich zu machen? Weil Unternehmen die sehr häufig nicht schliessen, also Anbieter, die Sicherheitslücken nicht schliessen. Und das regt eigentlich die guten Hacker auf. Oder? Die sagen, jetzt haben wir es gemeldet und jetzt gehen mehrere Monate ins Land.
Es passiert
immer noch nichts. Und hätten das untersucht und ist zum Schluss gekommen, nein.
Also ich nehme an, dass die Teilnehmenden vom Kurs freiwillig dort sind. Also es ist nicht quasi gesagt, jetzt musst du den Kurs machen für unsere Unternehmung, sondern die kommen selbst. Was ist die Motivation, dass sie es machen? Es gibt so viel CRS.
Genau, absolut. Ich denke mir, also was wirklich ist, ich glaube, jeder bringt eine intrinsische Motivation mit, weil du kannst auch andere CRS machen.
Genau.
Also
ja.
Ich glaube, das ist immer dabei. Die einen machen jetzt wirklich rein aus Interesse und andere sagen sich, mich interessiert es und ich kann es mit meinem Job verbinden. Ich kann Entscheidungen zu fällen, wo ich das relevant finde.
Mhm.
Und was ja lässig ist bei uns, wir sind ein Teil von einem Master. Das heisst, wenn man einen Master macht, macht man 3 CAS und dann kann man auch das wählen. Und das ist natürlich spannend, dass gewisse dann vielleicht sagen, ja, das wäre jetzt nicht irgendwie das Einzige, was ich würde machen. Aber weil es im Angebot ist, finde ich das auch noch sehr spannend im Vergleich vielleicht zu anderen und tun sich für das entscheiden. Das heisst, es ist dann eine wertvolle Bereicherung. Es kann zum Beispiel sein, dass man 2 CAS im Bereich AI gemacht hat und jetzt wirklich nur ein halbes Jahr Ethik. Und dann haben wir aber sehr, sehr einen hohen Anteil von Leuten, die nur das eine CAS machen. Und das hat wirklich damit zu tun, dass es etwas Vergleichbares noch nicht so gibt. Es hat jetzt ein bisschen angefangen, aber es ist wirklich etwas Neues.
Hochschule Luzern hat, glaube ich, etwas Ähnliches.
Genau.
Oder?
Genau. Ja. Sie haben jetzt im 21. angefangen, aber meines Wissens haben sie es eben nicht können durchführen. Ich glaube, Corona hat natürlich nicht geholfen,
ja,
oder?
Ja.
Da sind alle Klassen ein bisschen kleiner. Aber ja, genau. Und dort ist es auch schön, dass man sagt, okay, dann ist es aber auch ein Markt. Oder? Dann interessiert es Personen.
Und dann auf universitärer Ebene? Ist es ein Thema?
Das weiss ich weniger, weil ich bin wirklich im Fachhochschul-Umfeld aktiv. Aber ich nehme es schon so wahr, dass man in verschiedenen Ausbildungen die Ethik jetzt drin nimmt. Also vor allem alles, was Richtung Informatik geht. Und es gibt auch immer mehr Arbeiten, wo sich wirklich die Leute mit einzelnen Aspekten von künstlicher Intelligenz oder mit aktuellen Fragen auseinandersetzen. Es hat schon wahnsinnig zugenommen. Oder auch Doktorarbeiten.
Auf politischer Ebene. Du bist politisch interessiert, hast du gesagt, und verfolgst es vielleicht auch von dort her. Ist es ein Thema, das in der Bildungspolitik oder auch darüber hinaus kommt oder nicht kommt? Oder ist es
ja, dort nehme ich es ehrlich gesagt nicht so gut.
Datenschutz zum Beispiel, oder ähnliche Themen?
Ja, Datenschutz sind vielleicht eher die Mitläufer von Europa. Da kommt jetzt dann etwas. Und das ist natürlich politisch angelehnt an die Datenschutzgrundverordnung, damit man da einfach als gleichwertig angeschaut wird. Das ist sicher gut, dass man da nach 20 Jahren unser vernünftiges Datenschutzgesetz leistet. Aber im Bereich sonst, ich habe eher das Gefühl, dass es eine Überforderung ist. Also ich glaube, ganz viele Leute im Parlament haben Mühe, das Neue zu verstehen. Und manchmal natürlich auch die Bevölkerung. Und darum haben sie so digitalpolitische Vorlagen haben sie eher schwierig. Weil man hat wie die Basis nicht, um es zu verstehen.
Ja, ja.
Und das heisst, es ist aber natürlich auch sehr anfällig für Lobbyismus. Also da wird natürlich von der Wirtschaft
das macht sie in der Regel nicht wirklich besser. Oder?
Genau.
Ja.
Und die Verwaltung hat natürlich die Kompetenz zum Teil auch nicht. Das macht auch nicht einfacher. Oder? Die könnten auch weniger gegensteuern, weil die fragen den Firmen, du, wie läuft es so bei euch? Sollten wir das regulieren? Und dann sagen sie, du, da läuft
ja,
fast gar nichts, wir müssen nicht regulieren.
Ja. Dann wären wir wieder beim Bewusstsein von Geschäftsleitung, Unternehmer, innen.
Genau. Ja, es sind dann vielleicht ein paar, die dann schon viel machen, oder eben auch internationale Firmen, die dann vielleicht bei der Verwaltung darf ich sagen, was dort so passiert, aber das ist natürlich dann recht verzerrt.
Gegen Schluss zu noch. Du hast noch das Center for Digital Responsibility gegründet. Das ist, glaube ich, ein grosses Anliegen, wenn ich das ein bisschen rausgehört habe aus dem Interview. Um was geht es?
Dort geht es eigentlich wirklich darum, dass wir dass ein bisschen gebündelt wird, das ganze Engagement für digitale Ethik, also wirklich sensibilisieren für die Relevanz von der Ethik bei den digitalen Themen. Nicht, weil das das einzige Wahre ist, sondern dass wir halt dort wenig Erfahrung haben, wenig Wissen und auch ein bisschen wenig Zeit. Also ich sage immer, wir müssen das parallel zur Entwicklung müssen wir das, anschauen und nicht einfach im Nachhinein sagen, ups, das ist falsch gelaufen und dann darüber nachdenken, das ist der falsche Weg. Und das heisst, in dem Center arbeite ich eigentlich sehr projektspezifisch zusammen. Eben, dass man dann sagt, mit wem könnte man so ein Digitalbarometer machen oder wie könnte man vielleicht eine Konferenz zum Beispiel machen, einmal pro Jahr, wo sich eigentlich so in die Szene trifft. Und dann hast du eigentlich dort dann immer so ein bisschen die Personen, die sich dann kennenlernen, wo auch über Konferenz aus ein Netzwerk entsteht. Und dann hast du vielleicht auch ganz viel aus der Wissenschaft oder aus der Wirtschaft, die einfach sagen, in diesem Jahr interessiert mich das Thema und dann komme ich spezifisch für das.
Ist der Stiftung Ethos, wo du ja im Stiftungsrat bist, auch ein Teil von dieser Bündelung? Also jetzt, ich sage, die Ethos, da bist du engagiert.
Genau.
Es gibt andere Unternehmen oder Stiftungen, die hier auch noch dazu kommen. Also geht es weiter als jetzt nur digitale Ethik oder ist es schon sehr konzentriert auf die digitale Ethik oder
Digital Responsibility? Genau, man kann es vielleicht wie so sagen, in die Verwaltungsräte bin ich eigentlich geholt worden, weil sie sagen, du hast interessantes Wissen, das können wir bei uns brauchen. Und darum gibt es nachher eine Synergie. Also Ethos hat zum Beispiel jetzt auch vor einem Jahr gesagt, wir tun eigentlich die klassischen ESG-Kriterien, Umwelt, Soziales, Governance, tun wir weiterdenken und zwar können wir neue Themen aus der digitalen Welt dazu, also die Verantwortung vom Unternehmen in der digitalen Welt. Er hat dann so ein Engagement-Paper geschrieben mit so 7 Anforderungen, weil das sind ja institutionelle Anleger und die wollen nachhaltig anlegen. Und jetzt hat man vor ein paar Wochen das erste Mal so ein Rating publiziert, wo man sagt, ja, wir haben Anforderungen und wo stehen die Unternehmen? Also welche von denen haben denn wirklich eine Ethikrichtlinie? Welche von denen halten den Datenschutz ein? Welche sind vorbereitet auf Cybersecurity? Das heisst, es ist eigentlich wie eine Weiterentwicklung von der klassischen Nachhaltigkeit, wo ich natürlich einfach jetzt mit der Nachhaltigkeit von früher und mit dem neuen Thema kann einen Beitrag leisten.
Ich frage darum, weil ich glaube, oder wenn wir digitale Ethik oder ethisches Handeln im Umfeld von einer Softwareentwicklung, Lösungsentwicklung für Kunden denken, dann ist das, glaube ich, eine Grundhaltung, die ich muss haben als Unternehmer. Als Geschäftsführerin in einer Unternehmung überhaupt. Und ich glaube, dass es gegen die gleiche Ethik ist, ob es das Digitalisierung betrifft oder eine Anlage oder was auch gänge, was ein Unternehmen macht oder was wir Menschen in einer Unternehmung machen. Darum finde ich das eine spannende Zusammengang, dass eben Ethos das auch interessiert. Aber ich glaube, es ist eine Grundhaltung oder dahinter.
Genau. Also ich glaube, ich bin natürlich ein Unternehmen. Ich bin ja nebenan noch bei der Metron im Verwaltungsrat und jetzt kommt dann noch eine kleine Regionalbank. Und es ist eigentlich bei allen ein bisschen so, dass die eben genau starke Werte haben und dass sie aber in der Digitalisierung mehr möchten oder dass sie merken, das ist für uns relevanter. Und dann möchten sie eigentlich wie den Mindset von der analogen Welt, möchten sie auch in der digitalen Welt von Anfang an mitnehmen. Mhm. Aber das Wichtige ist wirklich, und das wird häufig unterschätzt, man muss einfach ein bisschen eine Basis haben, was eigentlich so möglich ist und was schon zur Verfügung steht. Nur also dann kann man sie auch nutzen.
Die Verfügung steht in der Unternehmung oder wie meinst du das?
Technologisch. Also, dass man wirklich weiss, man kann gewisse Sachen mit Daten besser machen. Oder man kann, oder eben, wo lohnt sich vielleicht, wo kann künstliche Intelligenz schon etwas und könnte man in diesem Bereich ein Problem lösen oder könnte man etwas besser machen?
Aber das heisst, du fährst eigentlich an bei der Technologie dort und dort kommt hinten nach.
Ja, ist eine gute Frage. Es kommt ein bisschen darauf an, sagen wir mal so, je mehr als sie schon wissen, was Digitalisierung mit sich bringt, umso schneller kommen wir zur Ethik.
Aber rufen tun sie wegen beidem?
Ja.
Oder dann doch eher wegen der Technologie?
Nein, also ich glaube schon, also ich habe jetzt sicher eine gute Gremien verwünscht. Aber es ist natürlich schon so, viele kommen von einem anderen Fachgebiet. Es hat manchmal auch mit dem Alter zu tun. Es gibt natürlich Personen, die haben schon einen rechten Rucksack, sind in ihrem Gebiet sehr etabliert, aber sind noch nicht so stark drin, was Digitalisierung für Veränderungen mit sich bringt. aber sind interessiert an dem. Aber weil sie dort nicht so stark sind, ist das nicht so ihr Fokus. Und das ist ja vielleicht das Positive an einem Gremium. Es muss einfach genug Kompetenz insgesamt haben. Ja. Ich muss nicht die Einzige sein, die Digitalisierungswissen mitbringt. Und es müssen ja nicht alle gleich tief haben, weil ich bin bei anderen Sachen dann weniger genau drin. Aber du brauchst einfach heutzutage mehr Digitalisierungswissen, als im Moment in den meisten Gremien vorhanden ist.
Ich habe noch eine Schlussfrage. Was bedeutet Glück für dich?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man frei ist. Also ich fühle mich auch frei. Ich glaube, das ist ein Privileg da, dass man sich selber kann entwickeln, dass man auch Optionen hat, was will ich schaffen, wie viel will ich schaffen. Und vielleicht auch angesichts von der Krisen im Moment, dass man sich, dass man halt einfach ein Leben hat, wo man sich nicht mehr einfach muss, unsicher fühlen, oder? Also ich glaube, wir haben ein gewisses Sicherheitslevel und das ist durch sehr angenehm. Das nimmt einem extrem viel Stress weg.
Und ich frage darum, weil ich glaube schon, dass unsere Aufgabe weniger ist, einfach nur Wachstum oder wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Das auch, das braucht es. Aber schlussendlich müssten wir doch eigentlich daran messen, ob wir als Bevölkerung, als Menschheit glücklicher werden, oder? Und ich denke, du hast wichtige Sachen gesagt dazu. Auf diesem Weg, also gerade mit der Autonomie, denke ich, ist ein ganz wichtiger Teil. Menschen sich selber können sein und nicht permanent fremd beeinflusst werden, ist sicher ein wichtiger Teil davon. Oder?
Mhm. Ja, ich glaube auch so, dass man wirklich merkt, wir sind individuell, wir haben unterschiedliche Präferenzen. Und durch das eben die Freiheit zu haben, wie verbringe ich mein Leben, weil jedem sein Leben ist endlich. Das finde ich irgendwie recht gewöhnt. Das bedeutet aber eben auch, dass es dazu gehört, auf andere Rücksicht zu nehmen. Also das ist einfach wichtig, oder? Also nicht einfach eine Ego-Gesellschaft, sondern eine freiheitliche Gesellschaft, wo man immer noch auch eine gute Balance hat, wo man sich auch um andere kümmert, wo nimmt man Rücksicht auf andere Menschen. Also wir können nicht einfach nur als Egoisten durchleben. Das wäre dann schon ein bisschen schade.
Schönes Schlusswort. Cornelia Dietel, merci vielmals für das Gespräch.
Merci vielmals.